In der heutigen Episode sprechen Arseni und ich, Arseni hat einige Fragen eingereicht, wir stellen ihn gleich nochmal vor, über das Thema Bewerbungsgespräche und zwar, wie man die passenden Bewerber für die eigene Unternehmenskultur, für die eigenen Core Values finden kann. Also, seid gespannt und nun ab rein ins Gespräch. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Heute zu Gast Arseni Lifschitz und Arseni hat mehrere Fragen mitgenommen und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Arseni. Kennengelernt haben wir uns ja vor ein paar Jahren, aber sei erstmal herzlich gegrüßt hier beim Küste und Kiez Podcast.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein kann heute, um meine Frage, die mir heute echt extrem auf dem Herzen lastet, loszuwerden.
Wusstest du, Arseni, dass du der erste Mann in diesem Podcast bist bei Küste und Kiez?
Jetzt, wo du es sagst.
Neben mir natürlich.
Das ja, stimmt. Also auf jeden Fall.
Bevor es so Unklarheiten gibt. Nee, wunderbar. Und Arseni, mal ganz kurz zum Hintergrund und zu dir. Erzähl mal ein bisschen was, ein paar Sätze.
Ja, ich habe mich vor ziemlich genau einem Jahr niedergelassen im Rheinland in der Nähe von Koblenz mit meiner Frau. Mache schwerpunktmäßig Kinderzahnheilkunde und Zahnerhaltung. Also auch Endos, sind aber im Grunde eine spezialisierte Familienpraxis, haben zusätzlich noch zwei kleine Kinder. Genau, das Thema Unternehmensführung, Praxisführung ist im Grunde einfach ein ganz großes Thema zurzeit und eigentlich schon vor der Gründung, weil das einfach klar war, dass die großen Themen in der Zahnmedizin heute nicht im Behandlungszimmer ausgefochten werden, sondern sozusagen im Hintergrund. Das Thema Personal vor allem ist einfach etwas, was vielen im Kopf rumgeistert. Und wir hatten am Anfang uns der Illusion hingegeben, dass wir da von irgendwie ein bisschen verschont bleiben als moderne Praxis, als Praxis, die einfach wirklich ganz viel Wert auf gute Mitarbeiter, gute Unternehmensführung legt. Und doch mussten wir einfach feststellen, dass wir eine hohe Fluktuation hatten und das Thema Personalmangel alle Praxen oder die allermeisten Praxen so oder so trifft. Daraus resultierend jetzt einfach auch dieses Thema, was ich heute mit dir klären wollte.
Gestattet noch ein, zwei Fragen. Kennengelernt haben wir uns ja, glaube ich, 2022 oder 2021 auf der Opti Summer School.
Das muss 21 gewesen sein, ja.
War deine Frau eigentlich mit?
Die hätte ein Jahr später noch mitkommen sollen. Also sie hätte ein Jahr später in die Summer School gewollt und gesollt, aber da war das zweite Kind ganz frisch auf der Welt und das hat dann aus diesen Gründen nicht geklappt.
Ja, okay, das ist ja ein wunderbarer Grund, denn ich kann mich an deine Frau gar nicht erinnern und da hätte ich jetzt mal ganz vorsichtig tapsend nachgefragt. Das heißt, ihr seid eigentlich schon mit Mindset reingegangen, dass man sehr progressiv an die großen Probleme dieser Welt so anknüpft und da gleich einen großen Schwerpunkt setzt, aber trotzdem feststellt, okay, trotz dessen, dass wir eigentlich aus unserer Sicht sehr vieles machen, fällt es uns nicht leicht und fällt es uns auch nicht so zu.
Genau, die großen Probleme unserer kleinen Zahnmedizinwelt.
Das stimmt. Was habt ihr denn schon an Dingen gemacht? Das heißt, wenn ihr euch dieses Ziel gesetzt habt, dann habt ihr ja sicherlich gewisse Sachen schon von vornherein so aufgesetzt, dass ihr diese Dinge adressiert. Was ist das denn gewesen?
Also prinzipiell haben wir eine Kultur, die ganz stark auf Augenhöhe setzt und das ist etwas, was uns einfach auch ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht nur so gesagt wird. Wir haben ganz viele Zahnärzte und ZFAs, also Fachpersonal jeglichen Akademisierungsgrades in unserem Freundeskreis und wissen einfach, dass dieser natürliche Respekt, den wir in vielen Praxen auch vermisst haben, wo wir zuvor angestellt waren, dass der einfach einhergeht mit einem fachlichen Respekt. Sprich, wenn ich die andere Person als Spezialistin in ihrem Bereich respektiere und anerkenne, dann ist einfach die Arbeitsatmosphäre eine viel angenehmere, eine viel lockere. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche die andere Person, weil sie macht tagtäglich Röntgenbilder und ich mache vielleicht im besten Fall im Monat ein, zwei, dann weiß ich, dass ich nicht ohne sie kann. Ne? Sie weiß in der Regel, dass sie nicht alleine die Behandlung durchführen kann. Und so entsteht halt einfach eine viel wertschätzendere Atmosphäre. Das Thema Wertschätzung der Menschen und eben nicht einfach so, weil es sich halt gehört, sondern eben auch mit einem gewissen Warum. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und auf diesem Grundgedanken basierend haben wir einfach so als Kern unseres Unternehmens und unserer Unternehmensphilosophie die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, ne? Die Förderung und das persönliche Wachstum. Und das ist schon etwas, wo wir einfach gemerkt haben, dass einige Arbeitsbeziehungen genau daran zerbrochen sind, dass die Leute einfach festgestellt haben, dass es durchaus eine viel zu hohe Erwartungshaltung an sie ist hier und eine Arbeitsatmosphäre, die viel anstrengender ist als das, was sie bisher gekannt haben. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Deine Frage war ja noch, was wir sonst machen. Also prinzipiell schauen wir einfach, dass wir fragen, was ist der Person wichtig, die bei uns starten möchte, und schauen, dass wir das auch umsetzen können. Das heißt, die Arbeitszeiten, die sie managen kann, versuchen wir meistens 1:1 in unser Konzept einzubinden. Und das bedeutet eben auch, bestehende Konzepte und Regeln abzuändern. Gehaltsregelungen haben wir im Grunde eine ganz transparente, dass wir einfach sagen, okay, das ist hier der Standard bei uns und alle bekommen diesem Standard entsprechend auch dieses Gehalt. Es gibt aber einfach eine ganz transparente Skill- und Fähigkeitenliste in Level geordnet, wo dann einfach auch die entsprechende Gehaltsstufe dann winkt. Das heißt, es ist kein Beten und Hoffen, bis man die Gehaltssteigerung kriegt, sondern man kann wirklich ganz transparent sehen, was man erfüllen muss, welche Voraussetzungen, um das zu bekommen. Ja, aber ich würde einfach sagen, tatsächlich ist es die Atmosphäre im Team, die sehr angenehm, sehr freundschaftlich ist, die auch sehr kompetent ist, durch die Bank hinweg, die einfach die Arbeit bei uns ausmacht. Ne? Und es ist auch kein sehr altes Team, kein sehr junges Team. Das heißt, der Altersdurchschnitt ist ungefähr so hoch, wie wir jetzt sind, Anfang 30. Und wir haben sehr wenig Ausreißer. Also das Delta ist auch sehr klein. Ich weiß nicht, ob das dich deine Frage beantwortet.
Doch, das gibt mir zumindest mal eine Idee, wie das bei euch ausschaut. Und es zeigt mir, dass ihr ein paar Sachen schon gemacht habt. Habt ihr euch in dem Bereich auch fortgebildet? Das heißt, habt ihr konkrete Lehrgänge mal besucht zum Human Resource Management oder zu Leadership oder zu betriebswirtschaftlichen Dingen? Habt ihr sowas auch gemacht, du oder deine Frau?
Jetzt kommt die Werbung.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com.
Also Lehrgänge so nicht. Ich habe im Grunde Audible hoch und runter gehört. Ich habe Bücher gelesen. Ich konsumiere extrem viele Podcasts, gerade zu diesem Thema, und kenne bald Crocodile in- und auswendig, was diese Fachthemen angeht. Also gerade mit zwei Kindern und einer Neugründung ist die Fortbildungszeit, was externe Fortbildung angeht, also wo man wirklich auch hinreisen muss, sehr begrenzt. Deswegen laufen Fortbildungen meistens über diese Formate.
Also ich glaube, das ist doch Fortbildung, also genau das meine ich. Ich glaube, dass sowohl Audible, also da kann man Hörbücher hören, ja?
Ja, genau.
Ich glaube, ich habe da noch 30 oder 40 Guthaben. Podcast ist auch mein Hauptlehrinhalt, muss ich sagen. Und Crocodile hast du ja auch erwähnt. Also insofern, das sind ja schon mal allerhand Sachen. Ich glaube, heutzutage muss man nicht mehr für eine gescheite Veredelung von einem selbst oder seiner Mitarbeiter irgendwo, man selbst irgendwo hinfahren oder seine Mitarbeiter irgendwo hinschicken. Ich glaube, das geht heutzutage unter Nutzung der modernen Tools schon anders. Aber nun denn, gehen wir mal rein. Du hast deine erste Frage mitgebracht und stell sie einfach mal.
Meine Frage, die das ganze Themengebiet im Grunde einleiten soll, ist: Wie führt man Bewerbungsgespräche als Arbeitgeber? Und zwar konkret, wie kann ich zu mir und zu meiner Unternehmensmentalität passende Bewerber sowie High Performer von solchen unterscheiden, die es nur vorgeben zu sein?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also zunächst, ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen auseinanderziehen. Man muss verstehen, dass in Bewerbungsgesprächen ein struktureller Part der Inhalt ist, sagen wir mal, ich schätze mal 40 bis 50%, und ein Erfahrungspart, ja, der andere Teil ist das Delta sozusagen. Du bist Anfang 30, da ist der Erfahrungspart ja noch nicht so wie von einem Personaler, der oder sie, die Mitte 50 sind, die schon jedes Gespräch 250 bis 500 Mal geführt haben. Soweit bist du nicht. Das heißt, deine Pattern, das heißt, deine Wiedererkennungsfähigkeit bei deinem Gefühl über die Person, die ist noch nicht so ausgeprägt, wie es irgendwann mal ausgeprägt ist. Ich merke immer, dass die Leute, die in jungen Jahren sich engagiert haben beim Fußballtraining für kleine Kinder oder Handball oder also irgendwelche Sportarten und da irgendeine Betreuung gemacht haben oder irgendwelche Feriencamps da betreut haben. Das heißt, die eigentlich immer schon sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Leuten in der Organisation einer Gruppe gemacht haben. Also eine Fußballmannschaft mit 15 Jungs und Mädels, die alle 11 Jahre alt sind, die zu organisieren, die Eltern zu organisieren, wer spielt und warum, wer nicht spielt, wo gerade der Opa zuguckt, der 600 Kilometer gefahren ist und so weiter, das ist schon echt eine harte Nummer, ja, weiß ich aus Erfahrung, und daher kann ich dir nur sagen, da kann man eine Abkürzung geben. Wenn man das immer gemacht hat, dann hat man nicht nur etwas gut für andere gemacht, sondern man hat unglaublich viel Erfahrung gesammelt für dieses Gefühl über eine Person. Machen wir mal bei dem Gefühl weiter. Dieses Gefühl, das ist nur durch Multiplikation, also durch ganz, ganz viele Gespräche führen, trainierbar. Das ist wie die künstliche Intelligenz, die einen riesen Datenschatz an zum Beispiel Social Media Bewegung von Leuten braucht, um vorherzusagen, was machen die nächste Woche Sonntag. Oder wenn eine KI über SAP rüberläuft und von BASF die ganzen Daten analysiert, dann können sie sagen, okay, höchstwahrscheinlich ist die Investitionsquote in Singapur über die nächsten Jahre höher zu machen und in Taipei ist sie herunterzufahren. Das sehen wir aus den Daten und deinen Kundenbewegungen, bla 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 bla. So, und das Gleiche ist das Gefühl, das trainierst du. Ich kenne Leute, um da jetzt mal das Endgame zu sehen, die sind derartig erfahren da drin, die wissen nach 2-3 Minuten Bescheid und nur aus Höflichkeit führen sie es nochmal 20 Minuten weiter. Und die wissen sowohl Bescheid, ob sie den oder diejenigen wollen und ob die gut sind oder ob sie den nicht wollen. Das heißt, in beide Richtungen. Und die haben eine erstaunliche Trefferquote. Die sind herausragend. Und das haben sie nur gemacht, weil sie halt so trainiert sind. Das heißt, die können sogar fast auf das ganze Strukturelle, was ich eingangs erwähnt hatte, können sie verzichten und gehen nur auf den Punkt. Das kann man aber nicht so einfach einpflanzen. Das ist halt Training. Der erste Punkt, das Strukturelle, das sind die Dinge, und jeder baut sich so ein bisschen für seine Kohorte, also für sein Unternehmen, das zusammen, was man gut findet. Also was ich zum Beispiel gut finde, wo ich darauf achte, ist, dass man nicht alle 3-4 Jahre eine Station gewechselt hat. Die nach 3 Jahren immer gesprungen sind, da gibt es möglicherweise einen Grund. Wenn ich den Grund verstehe, dann ist es auch gut. Wenn ich ihn nicht verstehe, ist es nicht gut. Dann, wenn jetzt jemand 40 Jahre alt ist und die letzte Fortbildung mit 32 hatte, dann finde ich das auch nicht gut. Jetzt kann es Gründe geben, zum Beispiel Mutterschutz, ne, und so weiter, was das dann alles wieder heilt, ist alles fein. Aber dann würde ich an der Stelle schon mal nachfragen, offen nachfragen, wie man sich selber dort sieht und was man selber dafür einen Bedarf hat, in dem Bereich ja weitergebildet zu werden oder sich so eine Fortbildung zu besuchen. Und auch mal so ein bisschen natschen tue ich dann auch mal, wenn ich sage, okay, und schon mal einen Podcast gehört, welche gehört. Das gibt mir dann sehr, sehr viel Ideen darüber, wie der oder diejenige dann so tickt und wie offen die dafür sind. Mir gibt es auch immer sehr viel Hinweise, wenn ich nach den Hobbys frage oder nach den Dingen, die gerne gemacht werden, auch die gerne am Computer gemacht werden. Da kann man auch sehr gute Rückschlüsse ziehen, ob da ein natürliches Interesse besteht, die Sachen zu machen, die man so macht in der Zahnarztpraxis, oder ob es das eher nicht ist. Das heißt, dieses Strukturelle, also dieser erste Part, den musst du dir so aufbauen, wie er für dich wertvolle Erkenntnisse erzeugt. wie er für mich wertvolle Erkenntnisse erzeugt, ist das jetzt auch schon fast abschließend. Also nochmal zusammengefasst, nicht so viele Stationen oder wenn, muss es erklärbar sein, wann wurden die letzte Fortbildung gemacht und wenn nicht, wie ist es erklärbar? Und da frage ich auch immer nach, da gehe ich richtig in die Tiefe. Und nach Hobbys und Verhalten, womit man sich gern beschäftigt, um herauszufinden, was eigentlich die Person wirklich gerne macht, was mir wirklich hilft, diese Person sehr gut zu verstehen. Und wenn ich diese drei Sachen habe, das ist so ein bisschen bei mir die Struktur, den Rest glaube ich durch die Erfahrung, durch die Bewertung der Antworten, die ich bekomme, durch die Hippeligkeit oder Nicht-Hippeligkeit, durch das Blickhalten, Nicht-Blickhalten, durch die Aufmachung der Bewerbungsunterlage, wie kommt jemand dann zur Tür rein, sieht er aus oder sieht sie aus wie aus der Mülltonne gezogen. Das heißt, da sind so ein paar Sachen dabei, die ich dann insgesamt dann meine, für mich dann einordnen zu können und dann habe ich dann auch ein sehr gutes Bild.
Direkt mal eine Nachfrage an der Stelle. Kannst du ein konkretes Beispiel geben für die Sachen, die du gerne hören würdest? Oder was zum Beispiel so ein Punkt wäre, wenn du sagst, die Sachen, die am PC gemacht werden, ja, was Gutes bedeuten würden?
Ja, kann ich dir gerne Beispiele geben. Erstmal, ich will aber nie etwas hören. Ich versuche, das Wahrhaftige herauszufinden. Was will diese Person? Kann ich sie hier glücklich machen? Ich lasse mich davon treiben, wie sehr ich diese Person hier zufriedenstellen kann. Das ist so ein bisschen mein Grundansatz. Meine These dahinter ist, wenn jemand hier zufrieden ist, wird der oder diejenige Leidenschaft entwickeln und eine gute Arbeit machen. Und wenn jemand nicht zufrieden ist oder ich kann den nicht zufrieden machen, dann überrede ich ihn nicht. Ich habe früher die Leute überredet. Das heißt, ich würde sagen, bis 30 war immer, wenn ich Leute haben wollte, Überredung. Ne, das mache ich überhaupt nicht mehr. Dann angefangen, dass ich das sogar ins Gegenteil extrapoliert habe, dass ich den Leuten gesagt habe, ah, hier ist es so Berater im Außendienst, da hat man schon seine 60.000 Kilometer im Jahr, ist ganz oft zu Hause weg, ist abends nicht da. Das ist schon eine ganz schöne Entbehrung. Ne? Was haben sie überhaupt Lust auf sie? Also da habe ich das eher so in die andere Richtung, habe ich denen eher so unschmackhaft gemacht. Und die dann da übergeblieben sind, da dachte ich, okay, den kann man dann für diesen Job was anfangen. Und jetzt bin ich wirklich drauf gekommen, ich versuche rauszufinden, was die Leute lieben und ob ich denen das glücklich machen kann. Also konkrete Antwort zu deiner konkreten Frage. Wenn jemand sagt, er ist auf dem Computer, dann frage ich auch, was machst du an dem Computer? Und gelegentlich werden auch dann sagen, okay, ich spiele am Computer. Und ich finde, dass ein Computerspielen grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist ja halt auch eine Freizeitbeschäftigung. Und dann ist es mir schon mal wichtig, wenn jemand so einen Ego-Shooter spielt, dann ist das sicherlich eher jemand, der möglicherweise sich für den Vertrieb besser eignet. Und wenn jemand so ein Strategiespiel wie Civilization oder so spielt, dann ist das vielleicht auch jemand, der sehr gut bei mir in der Analyse sein könnte. Wenn ich dann herausfinde, dass man sich eigentlich zu 99% nur mit TikToks beschäftigt oder mit YouTube Shorts oder mit Instagram, dann würde ich mir dahingehend Gedanken machen, ob das jemand ist, der vielleicht in meiner Praxis dieses Thema betreuen kann, wenn derjenige auch oder diejenige das auch selber erstellt. So in diese Richtung würde ich da gehen, um mal konkret zu sein.
Du hattest jetzt vorhin noch erwähnt, dass der häufige Arbeitgeberwechsel ein Red Flag sein könnte. Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die 20, 30 Jahre an einer Stelle waren mit uns als neuartiger Zahnarztpraxis, die meisten Probleme hatten. Aber trotzdem ist es etwas, worauf ich auch immer geachtet habe bei den Bewerbungsgesprächen und einfach im Gespräch mir habe erklären lassen, was die Gründe für dieses Wechsel waren. Und die waren auch immer plausibel irgendwie belegbar. Jetzt ist einfach die Frage, was kann ich da wirklich oder wie ist da die Gewichtung von dieser Sache? Ich bin bisher mit dem Mindset an das Thema rangegangen. Korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst. Ziel dieses Einstellungsgesprächs sollte es sein, jemanden zu finden, der von seiner persönlichen Einstellung, Motivation her, so nah wie möglich an die Einstellung und Motivation der Zahnarztpraxis kommt, an die Core Values der Zahnarztpraxis kommt. Das ist eigentlich so das, was ich raushören möchte, was ich in diesem Gespräch rausfinden möchte. Und das ist aber etwas, was tatsächlich die Krux ist bei der ganzen Sache. Ne? Sind häufige Arbeitgeberwechsel ein Zeichen dafür, dass einfach die bisherigen Arbeitgeber nicht zu der Motivationslage dieses Mitarbeiters oder dieser Mitarbeiterin gepasst haben? Oder sind die ein Zeichen dafür, dass die Mitarbeiterin einfach sprunghaft ist und sich auf nichts so richtig einlassen kann. Wie interpretiere ich das? Ist es Kaffeesatzlesen oder gibt es da irgendwie noch eine Wissenschaft dahinter, die man erlernen kann?
Nein, das ist reine Erfahrung, aber du kannst die Erfahrung stretchen dadurch, dass du da tiefer nachfragst, dass du dir das erklären lässt. Und für mich ist alles, was gut erklärbar ist, ist immer ein Pluspunkt. Wenn jemand das gut erklären kann, sei es mal dahingestellt, ob es jetzt überhaupt stimmt oder ob es nicht stimmt. Wenn es jemand was gut erklären kann, dann hat die Person sich schon mal zumindest Gedanken gemacht. Und wenn ich jetzt noch herausfinde, dass das wirklich wahrhaftig ist, dann finde ich das sehr gut. Ne? Ansonsten finde ich das auf jeden Fall besser, als wenn man es überhaupt nicht erklären kann. Natürlich ist das Ziel, das ist ja grundsätzlich das Ziel, was du gesagt hast, dass das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, die Gedanken, unsere Core Values, dass die mit denen übereinstimmen, was ich hier an der Person gewinnen kann für die Praxis, dass ich dann versuche, die möglichst überschneidungsfrei, ja, so da rein zu rekruten. Das natürlich, 100% ist das Ziel. Aber der Weg dorthin ist ja der entscheidende, ja. Der Weg dorthin ist zuhören, nachfragen, verstehen. Immer mehr verstehen. Man muss verstehen, was die Person antreibt, was die Person liebt und was die Person nicht liebt. Und in dem Moment, wo man weiß, was die Person liebt, dann kann man das mit den, passt das hier bei uns mit rein. Ganz oft stellt man fest, es passt nicht. Und manchmal stellt man fest, es passt und dann muss man kämpfen, ob man die Person dann kriegt. Mir ist das Wichtigste, dass diese Person ein grundlegend wahrhaftiger und guter Mensch ist, der Lust auf die angestrebte Tätigkeit hat. Und wenn ich das bei mir gehakt bekomme und egal wann das passiert, ob es nach 2 Minuten passiert oder ob es nach 30 passiert, das gehakt bekomme, dann wird das immer mit dieser Person klappen. Denn diese Person sind offen, wenn ich denen eine Idee präsentiere, die stellen sich auf Sachen neu ein, auch wenn sie bisher die Sachen, die ich jetzt so fordere, noch nicht können oder vielleicht auch noch nie gelernt haben, aber die kann ich dann hier mit reinbringen. Das heißt, man spricht ja immer so schön von Pfadabhängigkeit. Wo besteht die Pfadabhängigkeit? Wenn jemand bisher nur gewechselt ist, ist derjenige sprunghaft gewesen oder gibt es da immer eine plausible Erklärung? Oder hat jemand irgendwie so peu à peu seinen Weg gemacht, vielleicht nicht immer geradeaus, vielleicht auch nochmal eine Abbiegung genommen, aber wenn der Pfad dann an meiner Arbeit vorbeiführt und das würde passen, dann habe ich den richtigen Mitarbeiter gefunden.
Um das mal gerade zusammenzufassen, habe ich dich richtig verstanden, dass es das Ziel ist, jemanden zu finden, der schon als Person zu mir passt und nicht der Hoffnung nachzugeben, dass man diese Person im Laufe des Anstellungsverhältnisses an die eigenen Core Values anpassen kann. Dass man eine Person findet, die einfach formbar genug ist, um zu der Person zu werden, die man dann sucht im Nachhinein.
Beides passt. Beides ist okay. Also wenn das jetzt schon passt, super. Und wenn man sieht, dass eine Offenheit besteht, dass man sich gerne in Sachen einarbeitet, dass man Lust hat, auch solche Sachen neu anzunehmen, dann ist es genauso perfekt.
Vielleicht abschließend nochmal eine Frage. Wie genau kann ich Letzteres bei einer Person rausfinden? Diese Offenheit, diese Anpassungsfähigkeit und von einer unterscheiden, die tatsächlich einfach nur diese Offenheit und Anpassungsfähigkeit vorgibt, vor Gaukels, sage ich jetzt mal böse, um einfach den Job zu bekommen.
Ja, also erstmal vorgaukeln, das ist wirklich das Gewerbe, das hatten wir im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Also hier kann man vieles vorgaukeln. Aber in diesem konkreten Fall sehr gern. Google ein bisschen im Internet nach gewissen Szenarios, die du dem Bewerber präsentieren kannst, wo du dieses Pattern abchecken kannst. Ja? Und dann sagst du, liebe Frau Schmidt, ich habe mal jetzt folgende 3 Sachen. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Es ist A, B, C und D. Jetzt erzählen Sie mal, wie würden Sie sich entscheiden und wie wäre der Weg? Das heißt, da gibst du ihr oder ihm 2, 3 solcher Aufgaben als Fragen oder Fragen als Aufgaben und hörst dir das an. Spätestens bei der 3. Frage habe ich möglichst wenig Kalkulei dabei, weil ich kann mich so lange meistens nicht verstellen. Und dann habe ich da schon eine Idee, wie die Person mit Dingen umgeht. Nehmen wir das nochmal in das Onboarding rein, unsere nächste Folge, Arseni, aber ich hoffe, dass ich zumindest grundlegend deine Frage habe umreißen können.
Absolut, absolut.
Super. Ja, dann schließen wir die Folge für heute. Vielen Dank, Arseni, für deine Frage. Wir hören uns in der nächsten Episode. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, bewertet sie doch mit einigen Sternen und einem kleinen Satz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.